Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
So cool. Ich wollte gerade mitsingen, aber die haben aufgehört zu spielen. Mir war gerade so danach. So, wir fangen die neue Serie an. Ich freue mich. Aber bevor wir das tun, ich möchte zwei Menschen ganz besonders begrüßen. Das Ehepaar Brandt. Frisch verheiratet. So lieben wir Commitment. Am Freitag heiraten und am Sonntag in der ersten Reihe sitzen. Wie cool ist das? Herzlich willkommen. Und ganz besonders auch ein Willkommen zu Edmute. Sie hat ihren 80. Geburtstag letzte Woche gefeiert. So, ganz herzlich willkommen. Die Blumen sind da und kommen zu dir nach dem Gottesdienst. Aber wir feiern das auch. Ganz herzlichen Glückwunsch von uns allen zu diesem besonderen Tag letzte Woche. Wir haben ein Thema, das heißt jetzt Unterspannung. Unterspannung. Wir leben oft in Spannungsfelder und ich freue mich, ich habe einen kleinen Versuchsaufbau mitgebracht hier. In meinem früheren Leben habe ich was gelernt mit Elektrik und so. Ich weiß nicht, ob das alles noch so funktioniert, aber ich habe mal was gebaut hier. Und bei Spannung ist das so, dass man, für alle, die im Physikunterricht aufgepasst haben, bisschen Wiederholung. Man braucht Minus. Einige Leute kriegen jetzt einen Herzinfarkt und denken, was macht der denn da? Und auf der anderen Seite braucht man Plus. Und es ist so, bei Spannung, um Licht zu erzeugen, um Bewegung zu erzeugen, um ein Spannungsfeld zu erzeugen, braucht man beide Pole. Und in diesem Pol zwischen Plus und Minus entsteht eine Spannung. Wenn wir jetzt in die physikalische, Elektronen bewegen sich und es entsteht ein Stromfluss. Und wenn dieser Stromfluss entsteht, dann entsteht halt zum Beispiel Licht. Ich muss das mal sehen, dass das hier, wenn ich das richtig aufgebaut habe, dann stecke ich das mal hier rein. Puh, da ist doch irgendwas schiefgelaufen hier. Haben wir einen Kurzschluss? Oh, doch, es geht. Es funktioniert. Seht ihr, ist es nicht schön, so ein Fußball? Und die Sache ist, wir werden über Spannung reden in dieser Zeit. Und natürlich habe ich keinen Kurzschluss verursacht. Und ich weiß, dass das Wechselstrom ist und nicht Gleichstrom und Plus und Minus für alle, die hier was davon verstehen. Aber es geht um den Punkt, den ich machen möchte und den Punkt, den wir in den nächsten Wochen machen wollen. Wir leben in unserem Leben in ganz verschiedenen Spannungsfeldern. Wir haben das Spannungsfeld zwischen, ich nehme mal hier die schwarze Seite, Krankheit und Tod. Krankheit und Tod ist etwas, womit wir konfrontiert sind. Ich stand an vielen Gräbern, habe Beerdigungen gehalten. Manchmal haben wir gefeiert, das Leben, alte Menschen, die ein tolles Leben mit Gott erlebt haben, und wir haben das Leben gefeiert. Manchmal standen wir an Gräbern und haben Kinder, Babys, Menschen, die viel zu jung gegangen sind, zu Grabe getragen. Und wir haben geweint, wir haben getrauert. Und auf der anderen Seite haben wir die Auferstehung. Wir haben das Leben. Wir haben Jesus, der heilt und gesagt, ich bin der Heiland. Ich bin der, der alle Sünden getragen hat, alle Schuld getragen hat, alle Krankheiten getragen hat. Und wir feiern diesen Jesus, der über allem steht und der Sieger ist über Tod, über Teufel und auch über Krankheit. Wir haben auf der einen Seite Armut. Wir kennen das, arm zu sein, Mangel zu haben in unserem Leben. Kennt ihr das? Ich kenne das in meinem Leben. Ich kann von Perioden aus meinem Leben reden, aus unserem Leben reden. Ich kann von Perioden unseres Gemeindelebens reden, wo wir gemerkt haben, uns fehlt es an allem. Und dann kennen wir die andere Seite von Gott und wir denken, wow, Gott ist der, der Reichtum schenkt. Er ist der, der versorgt. Er ist der, der es alles gibt, was wir brauchen. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Gott, der über allem steht und wir feiern ihn und wir leben in dieser Spannung. Und dann hörst du ein Zeugnis vielleicht von irgendjemand, der sowas erlebt hat und der dir davon erzählt. Das ist übrigens interessant, wenn ich den Stecker ziehe, das Licht geht immer noch. Achso. Und dann hörst du von jemandem reden und er erzählt dir Geschichten von dem, was Gott getan hat. Und du sitzt da und lebst mit, vielleicht gerade mit einer Not in deinem Leben und denkst, für mich passt das irgendwie nicht zusammen. Wir reden von Gemeinschaft auf der einen Seite und wir sagen, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie wichtig Freundschaften sind. Und bei Körpers sagen wir das immer, wir sind von Haufen von Freunden, die einander höher in Gott gehen und wir lieben Gemeinschaft, wir lieben es miteinander zu sein. Und auf der anderen Seite geht es um Programm, um Gottesdienst, um Gestaltung. Alles ist getimed, 3 Lieder, dann kommt Gebetsmoment, dann kommt ein Lied, dann kommt dies, dann kommt jenes. Und wir denken, hey, das ist alles nur irgendwie so ein Programm. Wie passt das zusammen? Es geht doch um Gemeinschaft. Wir reden darüber, dass Menschen frei sind und alle Rechte haben, machen können, was sie wollen. Und wir wollen Menschen in Freiheit führen. Und auf der anderen Seite bringen wir Menschen dahin, Verantwortung zu übernehmen und sagen, hey, wie wäre es, wenn du Verantwortung übernimmst und anfängst, deine Rechte aufzugeben und dein Leben zu geben und dein Leben hinzugeben. Wir reden über das Sichtbare auf der einen Seite und wir reden über das Unsichtbare, das Geistliche, das, was Gott tut, auf der anderen Seite. Wir reden über Visionen zu haben, in die Zukunft zu schauen und auf der anderen Seite denken wir, Mensch, wir haben so viele Blindspots und es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir gar nicht sehen, oder? Wir reden über Demut. Wie wichtig ist es, demütig zu sein, sich zu geben, sich zu opfern, sich hinzugeben. Und auf der anderen Seite reden wir über Selbstbewusstsein, stark zu sein und in Gott alles zu sein und ein mächtiger Krieger zu sein, ein Held zu sein, tapfer zu sein. Wir reden über, wie wichtig es ist, sich unterzuordnen. Wie wichtig es ist, das zu leben. Wenn wir über Ehe reden, wenn wir über Leiterschaft reden, wenn wir über Gemeinde reden, wenn wir über Teams reden. Wir reden über Unterordnung. Und auf der anderen Seite würden wir sagen, wir sind total gegen Missbrauch, wir sind total gegen Machtmissbrauch, wir wollen das nicht. Und wir leben in diesem Spannungsfeld. Wir reden über Dienen, wie wichtig es ist, Gott uns unser ganzes Leben zu geben und ein Diener zu sein und Gott alles zu geben, was wir überhaupt können. Und auf der anderen Seite sagen, wie wichtig es ist, in einer Ruhe zu sein, in einem Ausruhen zu sein, den Sabbat zu heiligen und einfach da drin zu leben. Wir reden über Annahme, wie wichtig es ist, angenommen zu sein und spüren alle, wie leicht wir doch verurteilt sind. Seht ihr? Alles, was wir tun, oder nicht alles, aber in vielen, wo wir sind, wir leben in einem Spannungsfeld. Das ist wie so dieses Plus und Minus. Und jetzt können wir natürlich das tun, wir können versuchen, die Spannung aufzulösen. Und das ist das, was die Gesellschaft uns in diesem Moment so oft versucht beizubringen. Und deswegen sprechen wir auch über dieses Thema. Wir wollen uns geistliche Dinge anschauen, aber wir wollen auch über gesellschaftliche Dinge reden. Wir können versuchen, das Spannungsfeld aufzuheben. Wir können im Politischen das Spannungsfeld aufheben und sagen, hey, lasst uns doch alle, und jetzt versucht mich nicht zu kategorisieren und ich rede nicht über Politik, ich rede nicht über Partei, ich versuche hier auch nicht ein Programm darzustellen, aber sonst irgendwas. Aber wir können alle so links rüberrutschen, lass mich mal das so sagen. Und wir können sagen, wir wollen jedem Menschen alles geben, was er braucht. Wir wollen all das Gute tun, wir wollen unsere Grenzen aufmachen, wir wollen jeden reinlassen, nur als Beispiel. Oder wir können auf der anderen Seite ganz rechts rüberrutschen und sagen, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich, wir kümmern uns niemand, wir machen alle Grenzen dicht. Und wir werden merken, beides funktioniert nicht. Aber die Gesellschaft versucht uns das beizubringen. Lasst uns rüberrutschen, extrem werden. Im Geistlichen wäre das, lasst uns extrem werden und sagen, Gott hat früher geheilt, Jesus hat früher geheilt, aber Gott heilt heute nicht mehr. weil dann können wir ja mit dem, dass Gott wir gerade keine Heilung erleben, umgehen. Oder wir sagen auf der anderen Seite und sagen, nee, wir stehen hier drüber und sagen, Gott heilt alles und wenn du nicht geheilt wirst, dann hast du irgendwie ein Problem. Seht ihr, wir versuchen Extreme darzustellen in unserem Leben, um uns irgendwie es leichter zu machen. Weil in einem Spannungsfeld zu leben, ist manchmal unglaublich schwierig. Manchmal versuchen wir, extreme Spannung im Vergleich aufzulösen. Kennt ihr das? Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und hier versucht die Zahnbürste. Die Zahnbürste sagt, ich hasse meinen Job. Und die Toilettenrolle sagt, oh bitte. Man kann Spannung auflösen, indem man immer noch ein Extrem raufsetzt und sagt, ist ja gar nicht so schlimm, oder? Kennt ihr das? Wenn die Kinder nicht aufessen? Mensch, ess doch auf, es gibt so viele Kinder auf der Welt, die nichts zu essen haben. Oder vielleicht in der politischen Lage jetzt, dann denken wir an unsere Situation, denken, ist ja alles nicht so schlimm, Jürgen, denk mal an all die anderen Menschen, die gerade im Krieg sind und das. Aber es hilft mir nicht wirklich, oder? Es hilft dir auch nicht wirklich. Aber wir versuchen, Spannungen in unserem Leben aufzulösen, damit es mir besser geht. Aber wir leben alle in Spannungsfeldern. Und in dieser Serie geht es darum, dass wir Spannungsfelder nicht auflösen wollen, sondern dass wir sagen wollen, als Kirche wollen wir in einer Spannung leben. Weil Spannung erzeugt Energie und erzeugt etwas in unserem Leben. Wenn wir die Spannung auflösen, wir können es zum Beispiel bei Heilung nehmen, das Beispiel, was ich aufgeführt habe, wir können es ins Extrem gehen und sagen, Gott heilt nicht mehr, dann werden wir als Kirche irgendwo eine liberale Theologie verfolgen und wir wollen alle Spannungen auflösen, um nicht in einem Spannungsfeld zu stehen. Wir merken irgendwann, das Leben verschwindet. Oder auf der anderen Seite genauso. So, es geht darum, in dieser Serie geht es darum, dass wir verstehen und lernen, wir leben in Spannungsfeldern in unserem Leben und wir wollen dir helfen, ich möchte dir helfen, wir wollen gemeinsam unterwegs sein, wir wollen im Austausch sein, in Kleingruppen, in Gesprächen, wir wollen miteinander unterwegs sein und sagen, hey, wir leben in einem Spannungsfeld und können wir ganz offen und ganz ehrlich manchmal sagen, hey, ich glaube an Gott, ich glaube an Heilung, aber ich merke gerade, wie schwierig das in meinem Leben ist und ich merke, ich bin da in einem Spannungsfeld, ich glaube, dass Gott mein Versorger ist, aber ich erlebe das gerade nicht in meinem Leben. Aber ich möchte an der Wahrheit festhalten, ich spüre, ich lebe in einem Spannungsfeld. Anstatt zu sagen, ich gebe einfach das auf, ich schmeiße das einfach über Bord. Lass uns in das Leben von Jesus hineinschauen. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er fängt damit an, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Sinn. Mit allem, was du bist, liebe Gott. Das steht sozusagen als das Zentrum unseres Glaubens. Wir lieben Gott und Gott ist alles. Und dann sagt Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wir gehen wieder hier rüber. Wir leben auf einmal ein Spannungsfeld. Dann gibt es die Menschen, die lieben nur den Nächsten, die tun alles für den Nächsten. Sie lieben den Nächsten, sie dienen dem Nächsten, sie tun es für den Nächsten und sie vergessen sich selbst. Und manchmal hat Kirche so ausgesehen, dass es gefüllt war von Menschen, die nur den Nächsten geliebt haben und sich selbst vergessen haben. Und dann gibt es die anderen Menschen, die lieben nur sich selbst. Sie denken nur an sich selbst, sie kümmern sich nur um selbst, sie denken oder sie bezahlen nur für sich selbst. Alles ist ich, meiner, mir, mich, es geht um das, was ich möchte und nicht um den Nächsten. Wir merken, es funktioniert nicht. Und Jesus sagt, das ist das Spannungsfeld, in dem wir leben. Liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst. Mit dieser Spannung müssen wir leben. Mit dieser Spannung müssen wir in unserem Leben umgehen. Und wir können es nicht auflösen. Wir sind versucht, es aufzulösen, oder? Es wäre so einfach, es aufzulösen. Können wir nicht irgendwie so die leichte Lösung bringen? Können wir nicht einfach sagen, so ist das und basta, fertig? Können wir nicht einfach so sagen, so ist das und dann einfach gut? Es wäre so einfach, oder? Politisch wäre das so einfach. Das wäre doch so cool, wenn die Politiker, so ist das jetzt oder so ist es. Aber es funktioniert nicht. Unser Leben wird sein wie ein Leben unter dieser Spannung, unter dieser Herausforderung, in der wir leben müssen. Und in dieser Serie wollen wir ganz verschiedene Themen aufgreifen, auch gesellschaftliche Themen, die für uns wichtig sind. Aber ich möchte heute Morgen einen Gedanken noch mit euch pflanzen. Johannes 1, 16 bis 17. Denn aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Das ist unsere Grundlage des Evangeliums. Das ist das, was wir verkünden, das ist das, was wir weitergeben wollen. Wenn ich so die eine Seite nehmen wollte und halten wollte, würde ich sagen, das ist das, was wir predigen. Das ist das, was wir unterstreichen. Komm, und wir sind aus Gnade errettet worden und nur aus Gnade allein. Gott hat uns erlöst und er hat alles für uns getan. Du musst nichts dazu beitragen, du musst nichts dafür tun, sondern Gott hat alles für dich getan. Egal wie deine Vergangenheit war, egal wie deine Hautfarbe ist, egal wie deine Bildung ist, egal wie deine Familie war, egal was in deiner Vergangenheit war, du bist errettet aus Gnade allein. Gott hat alles für dich getan. Wow. Und das halten wir fest. Jakobus 2, Vers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Oder Jakobus 2, Vers 26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, ist er auch der Glaube ohne Werke tot. Oh, jetzt lesen wir in Jakobus die andere Seite, die heißt, Glauben ohne was zu tun, ist tot. Also nur Glauben und nichts tun, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht zu sagen, ich glaube und ich tue nichts. Und wir merken auf einmal, hier entsteht so eine Spannung. Oder? Eine Spannung, mit der die Kirche seit Jahrhunderten kämpft. Eine Spannung, die wir nicht auflösen können, sondern in der wir uns befinden. Und ich möchte gleich nochmal hineintauchen. Aber das ist das, was so wichtig ist für uns zu verstehen. Auf der einen Seite zu verstehen, dass was Gott für uns getan hat und das, was Jesus für uns getan hat, diese Gnade, die einfach, die alles einschließt. Wir schauen uns gleich noch eine Bibelstelle an, wir tauchen da noch ein bisschen tiefer rein, aber das nochmal zur Erklärung, dieses Gnadengeschenk, was Gott gibt. Und auf der anderen Seite, dass wir Menschen an die Hand nehmen und Jesus Menschen an die Hand nimmt und wir sagen, hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann tun wir was. Dann arbeiten wir. Dann dienen wir. Gibt nichts Größeres als das Haus Gottes zu bauen. Es gibt nichts Größeres, als in einem Team zu sein. Es gibt nichts Größeres, als auf die Straße zu gehen, zu evangelisieren, was zu tun, die Welt zu verändern. Und wir spüren auf einmal eine Spannung. Und die Spannung ist so groß, dass Menschen Kirchen verlassen und sagen, ich kann mit dieser Spannung nicht leben. Ich will nichts tun. Ich will nichts tun für meine Rettung. Ich will einfach sein und nicht tun. Wir haben ganze Podcast-Serien, wo darüber gesprochen wird, hey, ist Kirche so, dass sie sagen, hey, du darfst so kommen, wie du bist, aber du darfst nicht so bleiben, wie du bist. Du darfst kommen und wir wollen dich aber verändern, wir wollen dich mitnehmen und wir spüren auf einmal eine Spannung. Und die Spannung wirst du hier in der Kirche erleben und ich kann die Spannung nicht aufheben. Die Spannung wird immer so sein, dass es hier motivierte Menschen auf der Bühne gibt, die sagen, hey, wir wollen deine Mitarbeit, wir wollen deine Gaben, wir wollen deine Talente, wir wollen sogar dein Geld. Das ist wahr, weil ohne dein Geld funktioniert die Kirche nicht. Natürlich lesen wir in der Bibel, dass es richtig ist, unseren Zehnten Gott zu geben, aber manchmal denken wir so, ja, warum wollen die mein Geld? Weil ganz ehrlich, ohne Geld funktioniert das nicht. Ohne Geld geht das Licht wirklich aus. Und für länger. Ohne Geld würden wir hier im Kalten sitzen. Und wie schön ist es doch, dass es heute warm ist. Fast zu warm hier oben. So, wir wollen deine Gaben. Wir wollen deine Talente. Wir wollen dein Geld. Aber ist das nicht alles umsonst? Ist das nicht alles Gnade? Ist das nicht alles ein Geschenk? Ist das nicht alles einfach, sollte die Kirche nicht einfach die Kirche sein, die gibt? Sollte die Kirche nicht einfach alles öffnen und den Leuten das zur Verfügung stellen? Wie kann es sein, dass eine Kirche einen Kaffee für 3,50 Euro verkauft? Ups. Wir leben in diesem Spannungsfeld. Und wir müssen Spannungsfelder verstehen. Wir müssen sie erklärt bekommen. Wir müssen in Spannungsfelder hineintauchen, damit wir das lernen, was Gott für uns hat da drin. Dieses Spannungsfeld, wir werden uns nächste Woche das Spannungsfeld anschauen zwischen Reichtum und Generosität und Wohlstand, alles, was Gott für uns hat. Und auf der anderen Seite das zu haben oder in dem zu leben, was vielleicht noch nicht da ist. Aber da drin liegt so ein Schatz. Da drin liegt, wie man so schön sagt, Energie. Da liegt Kraft, da liegt Heiliger Geist. Da liegt etwas drin, was Gott für uns hat. Und das müssen wir verstehen. Okay, das nochmal zu unterstreichen und zu untermauern, möchte ich in eine Bibelstelle mit euch heute Morgen gehen und zur Predigt kommen. Johannes 8. Johannes 8. Ich liebe diese Bibelstelle. Ich liebe diese Geschichte, diese Begebenheit. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass sie jeder sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus und sagten: Meister, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Moses hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf und fragte: Wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Seht ihr, die Gnade Gottes ist unendlich. Und wir wollen unsere Kirche auf nichts anderes bauen, als auf dieser Grundlage, dass Gottes Gnade allumfassend ist, dass sie unendlich ist und dass sie jeden einschließt. Das ist ein guter Moment, Amen zu sagen. Gottes Gnade ist so groß, ist so überwältigend, ist so faszinierend, dass Jesus uns das immer und immer und immer wieder verdeutlichen möchte. Erzählt uns die Geschichte vom verlorenen Sohn, von der verlorenen Münze und von dem verlorenen Schaf und sagt damit: Mein Gott, den ich kenne, mein Vater im Himmel, ist ein gnadenvoller Gott. Er wartet darauf, das Verlorene zu finden. Er hält Ausschau nach dem Verlorenen. Er hält Ausschau nach der verlorenen Münze, nach dem verlorenen Schaf, nach dem verlorenen Sohn, nach der verlorenen Tochter. Dieser Gott ist ein gnadenvoller Gott und unsere Kirche ist darauf gebaut, dass diese Gnade für jeden ist, dass sie zugänglich ist für alle Menschen, dass sie alle Menschen mit einschließt, alle Nationen mit einschließt, alle Hautfarben mit einschließt, alle Bildungen mit einschließt, egal woher du kommst, egal was du erlebt hast, egal was du mitträgst an Last, was du mitträgst an Paketen in deinem Leben, an Rucksäcken in deinem Leben, egal was es ist, was in deinem Leben ist, diese Gnade schließt dich vollkommen mit ein. Und es gibt kein anderes Evangelium, was wir verkündigen, sondern wir verkündigen diesen Jesus, der gnadenvoll ist. Und ich liebe diesen Jesus dafür. Ich liebe diesen Jesus dafür. Ich liebe diesen Jesus, dass er trotz meiner Fehler, trotz meiner Schwächen, dass ich immer wieder weiß, er liebt mich, er nimmt mich an, er akzeptiert mich. Er ist dieser Gott, der mich umarmt, der Ausschau hält. Ich weiß, bei ihm bin ich geborgen, bei ihm bin ich geliebt, bei ihm bin ich umarmt. Diese Gnade ist unglaublich. Diese Gnade ist unglaublich. Und egal wie, auf der einen Seite wir versuchen, Menschen zu bewegen, egal wie wir versuchen, Menschen zu engagieren, egal wie wir versuchen, Menschen zum Geben zu motivieren oder zur Mitarbeit zu motivieren, das, was Grundlage ist für alles, was wir tun, ist die Gnade Gottes und die Gnade allein, und da ist nichts anderes drin. Und ob du gibst und ob du deinen Zehnten gibst oder nicht und ob du mitarbeitest oder nicht und ob dein Leben schon völlig perfekt ist oder nicht, die Gnade hat damit nichts zu tun. Sondern die Gnade schließt dich ein. Die Gnade ist da. Die Gnade ist fantastisch. Die Gnade liebt dich. Die Gnade läuft dir nach. Die Gnade folgt dir. Die Gnade ist da, um dir zu sagen, du bist auserwählt. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Die Gnade, wenn du die Gnade anschaust heute, wenn du dir Jesus anschauen würdest, da würdest du nichts anderes finden in seinem Gesicht, in seiner Ausstrahlung, in seinem Movement, in seiner Bewegung zu dir. Du würdest nichts anderes finden, als er auf dich zugeht, dich umarmt und sagt, willkommen zu Hause. Die Gnade. Die Gnade ist überwältigend. Jesus ist überwältigend. Und die Gnade wird sichtbar in diesem Jesus. Die Gnade wird sichtbar in dem Namen Jesus, in dem, was er für uns getan hat. Die Gnade wird so sichtbar, wenn wir uns Jesus anschauen, dass wir nur sagen können, wow, hast du mich wirklich so geliebt. Und wenn ich der einzige Mensch auf dieser Erde gewesen wäre, Jesus wäre für mich ans Kreuz gestorben, hätte gesagt, Jürgen, für dich gehe ich ans Kreuz, für dich lasse ich mich an das Kreuz nageln, für dich gehe ich den Schmerz, für dich tue ich das, das ist meine Gnade für dich. Und wenn Jesus dich anschaut, dann ist es diese Gnade. Und in diesem Spannungsfeld ist mir das so wichtig, dass diese Gnade ist unser Fundament. Da gibt es nichts, gar nichts. Da gibt es nichts. Weder Tod noch Leben, noch Zukünftiges, noch Gegenwärtiges, noch Hohes, noch Tiefes, nichts kann dich scheiden von dieser Liebe, sagt sein Wort. Nichts. Darf ich dir das zurufen, diese Gnade, die wir feiern jeden Sonntag? Warum tanzen wir, warum klatschen wir, warum sind wir begeistert? Es ist wegen dieser Gnade, es ist wegen dieser Gnade, weil unser Name steht im Buch des Lebens. Wir sind errettet, wir sind erlöst. Und wenn du es persönlich noch nicht erlebt hast, heute Morgen ist deine Gelegenheit. Und wie wir das immer sagen, du musst nichts dafür tun. Du musst überhaupt nichts dafür tun. Du musst nichts leisten, du musst nicht mitarbeiten, du musst nicht geben, du musst dich noch nicht mal taufen lassen. Sprechen wir heute nach bei der Taufe drüber, aber in der Bibel steht, die Glauben werden errettet werden. Gehorsam ist Taufe, aber Errettung hat nichts mit Taufe zu tun. Du musst nichts tun, gar nichts. Gnade, 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 Errettung. Aber dann sagt Jesus zur Frau, schaut sie an und sagt, wo sind die, die dich verurteilt haben? Und sie sagt, es ist keiner mehr da, niemand. Und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Jesus verurteilt dich nicht. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu verurteilen, ich bin gekommen, um zu erretten. Ich bin gekommen zu erlösen. Die Kirche ist nicht dafür da, Menschen zu verurteilen. Wir sind nicht dafür da, Menschen zu verurteilen. Wir sind nicht dafür, das Urteil zu sprechen. Wir sind nicht dafür da, Menschen anzuklagen. Die Kirche ist nicht dafür da, dass sie so die Anklageschrift in der Gesellschaft ist. Nein, die Kirche ist dafür da, das Sprachrohr Jesu zu sein. Zu sagen, es gibt Errettung, es gibt Gnade. Und dann sagt Jesus zur Frau, geh und sündige nicht mehr. Ich bin vergeben. Alles hat Gott mir vergeben. Losgelassen, errettet. Aber jetzt sagt Jesus, und jetzt, liebe Frau, fängt ein neues Leben für dich an. Es fängt was Neues für dich an. Ab jetzt sündige nicht mehr. Ich schaffe was Neues in deinem Leben. Ein neues Leben. Seht ihr, wir können der Gnade, wir dürfen die Gnade nicht klein machen. Die Gnade ist da und Jesus ist da und er rettet dich und beschützt dich und tut alles und liebt dich und umarmt dich. Aber dann lädt Jesus dich ein, genau wie er seine Jünger eingeladen hat, sagt, liebe Jünger, kommt und folgt mir nach. Und dann nimmt er sie mit auf eine Reise der Veränderung. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott mir vergeben hat und ich in dieser Gnade leben darf. Aber er nimmt mich immer wieder mit und sagt, Jürgen, ab jetzt sündige nicht mehr. Ab jetzt gehe ich mit dir einen neuen Weg. Ich gehe mit dir einen neuen Weg und ich fange an, dich zu verändern. Ich fange an, Dinge zu tun in deinem Leben. Ich fange an, dich von innen nach außen zu verändern. Seht ihr die Pharisäer, die hier standen? Sie haben versucht, die Gesellschaft von außen nach innen zu verändern. Politisch, wenn du die Gesellschaft anschaust, wir saßen gestern, Miriam saß mit ihrer Freundin, unsere Nachbarin aus Israel. Wir saßen lange zusammen und haben über die ganze Situation gesprochen und über den Krieg gesprochen. Und wir können uns anschauen, Gesellschaften haben es immer wieder probiert, Gesellschaften zu verändern von außen nach innen. Und wir als Christen, wenn wir in die Geschichte zurückgehen, können uns da gar nicht freisprechen davon. Wenn du an viele Situationen denkst, an die Kreuzzüge denkst und vieles andere denkst, dann weißt du, dass man versucht hat, eine Gesellschaft von außen nach innen zu verändern. Wir sehen das in Nationen, die ausrufen, dass sie einer bestimmten Religion angehört. Ob das ein christlicher Staat ist, ein jüdischer Staat ist oder ob es ein islamischer Staat ist. All das wird niemals funktionieren. Weil Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um die Menschen von innen nach außen zu verändern. Von innen nach außen. Dieses Land, diese Stadt hat nur eine Chance, wenn Menschen von innen nach außen verändert werden. Wir werden niemals Gesetze schaffen können, Regeln schaffen können, alles Mögliche schaffen können und sagen können, du musst jetzt so sein und du musst so leben. Es wird nicht funktionieren. Aber Jesus ist gekommen, um Menschen von innen nach außen zu verändern. Das ist unser Auftrag als Kirche. Aber das ist deine Reise und meine Reise. In dem Moment, wo Jesus sagt, sündige nicht mehr, kehren wir um in ein neues Leben. Dietrich Bonhoeffer sagt es so. Dietrich Bonhoeffer, wissen wir, Theologe, der ziemlich am Ende umgekommen ist in einem Konzentrationslager. Eine furchtbare Geschichte, wenn du sein Leben anschaust, aber was er hinterlassen hat, ist Gold. Ist, wenn du seine Bücher liest und seine theologischen Analysen, und er war Pfarrer in der Kirche, Teil des Widerstands im Zweiten Weltkrieg, und er sagt, wenn Gnade da ist und ich nur die Gnade nehme, und dann wie die Frau einfach so in der Gnade lebe und mein Leben fortsetze, als ob nichts geschehen ist, dann sagt er, dann ist es eine billige Gnade. Eine billige Gnade. Und meine Aufgabe und deine Aufgabe ist es, diese Gnade von Jesus Christus
so teuer wie möglich zu machen. So kostbar wie möglich zu machen. Indem wir sagen, aus Gnade bin ich errettet und nur aus Gnade. Aber weil er mich errettet hat und weil er mir alles vergeben hat, mache ich mich auf und tue das, was Römer 8 sagt. Ich fange an, mich zu bewegen und ich werde mehr und mehr wie Jesus. Schritt für Schritt. Und dann merke ich in meiner Reise, in der ich bin, und ich mache mich auf und ich möchte mehr werden wie Jesus, und ich bin in diesem Spannungsfeld und ich merke, ich falle. Und dann darf ich wieder da zur Gnade kommen und sagen, auch wenn ich gefallen bin, danke, dass ich Gnade habe. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass ich wieder von Neuem anfangen kann. Und dann mache ich mich wieder auf und sage, Gott, ich möchte verändert werden in dein Bild und fange an, mich zu bewegen. Und dann kommt man in eine Kirche wie diese und dann wird man so willkommen geheißen und schön, dass du da bist, und vielleicht hast du es heute erlebt, schön, dass du da bist und wir freuen uns, dich zu sehen. Aber dann merkst du, dass Menschen da sind und sagen, hey, wie wäre es, wenn du in eine Kleingruppe kommst? Warum Kleingruppe? Weil wir miteinander unterwegs sind und so werden wollen wir Jesus. Warum soll ich dienen? Weil dienen uns Freiheit gibt und Demut lernt. Und wir gehen einen Schritt. Wir merken, wir bewegen uns. Wir sündigen nicht mehr. Und wenn wir sündigen, dann stehen wir auf der Gnade und rennen zur Gnade und haben die Gnade voll und ohne Einschränkung. Wir haben die Gnade. Aber wir machen uns auf. Ich sage Menschen immer, niemand in deinem Leben entscheidet, wie sehr du Gott dienen kannst, außer du selbst. Niemand in deinem Leben entscheidet das, außer du selbst. Wenn du dich Gott hingibst, dein Leben niederlegst und sagst, ich bin da für Gott, wird Gott dir alle Türen öffnen. Die Entscheidung ist auf unserer Seite, aber sie ist gegründet auf Gnade. Aber wenn wir sagen würden, Gnade, 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 und es ist egal, wie du lebst, dann würden wir dem Wort Gottes nicht gerecht tun. Sondern Jesus sagt, Gnade, von Neuem geboren, neues Leben. Und jetzt fange ich an, mich zu bewegen. Ich werde verändert, Schritt für Schritt. Darum lieben wir Kleingruppe. Nicht, weil es Programm ist, sondern weil es Miteinander ist. Es ist leicht, in den Gottesdienst zu kommen, sich hinzusetzen und wieder zu gehen. Es ist viel schwieriger mit den schwierigen anderen. Du bist ja nicht schwierig, sondern die anderen, die in der Kleingruppe sind, die sind eigentlich nur dafür da, damit du die verändern kannst. Aber dann muss man auf einmal miteinander zurechtkommen. So ist es beim Dienen in der Dienstgruppe, oder? So ist es, wenn wir miteinander unterwegs sind. Das jung verheiratete Ehepaar. Der beste Veränderungskurs des Lebens. Heirate. Wenn du es ernst meinst mit Veränderung, bekomme Kinder. Und wenn du angekommen bist, wirst du Großvater. Nein, nein, Spaß. Seht ihr, wir leben in einer Gesellschaft, die voller Spannung ist. Das, was uns die Medien zeigen, das, was, womit wir bombardiert werden, ist, wir leben in Spannung. Menschen werden immer versuchen, die Spannung aufzulösen. Da kommen die klugen Menschen, die sagen, wir müssen es einfach so machen und dann ist alles gut. Und dann gibt es die anderen Extremen, die sagen, wir müssen es alle so machen und dann ist alles gut. Aber es stimmt nicht. Sondern wir leben in diesem Spannungsfeld. In der Kirche ist es nichts anderes. Es gibt die, die sagen, hey, ist egal, was du machst, du kannst leben, wie du willst. Sexualethik ist überhaupt nicht mehr wichtig. Ist alles, wie soll man sagen, ist alles von früher. Wir wollen modern sein, wir wollen liberal sein. Und sie gehen auf diese Seite und sie merken auf einmal, das Leben verschwindet. Und dann gibt es das andere Extrem, was einfach sagt, wir wollen so konservativ sein und wir wollen das alles buchstäblich nehmen und dieses und jenes. Und wir merken, das holt Menschen nicht ab. Wir umarmen Menschen damit nicht. Wir laden sie damit nicht ein. Das heißt, wir müssen in einem Spannungsfeld leben.
Wir haben uns entschieden, wir leben in diesem Spannungsfeld als Kirche. Wir haben uns entschieden, wir wollen da drin leben. Wir werden niemals liberal sein. Wir werden niemals konservativ, ist jetzt das Falsche, also wir werden niemals religiös werden. Sondern wir wollen die Spannung aushalten. Jesus, damit möchte ich schließen, oder das Wort Gottes, Gott selbst, hilft uns in einem Punkt die Spannung aufzulösen. Er hilft uns, dass wir umgehen können mit dieser Spannung, in der wir stehen und in der wir leben, indem die Bibel von Ewigkeit spricht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Ewigkeit, der Himmel, das, was Gott für uns hat, ist ein Bild für die Zukunft, das Gott uns gibt. Wir leben in diesem Spannungsfeld zwischen hier und der Ewigkeit, aber wir sind auf dem Weg in eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Und diese Spannung können wir auch nicht auflösen, aber es löst es damit auf, dass wir wissen, Gott gibt uns Hoffnung. Und wenn wir sagen, das Beste kommt noch, dann kommt das Beste noch, weil die Ewigkeit ist das Beste, was wir mit Gott erleben können. Wir glauben an die Wiedergeburt zu einem ewigen Leben. Gott ist da, um seine Kirche zu holen. Gott ist da und er ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Er ist da, um uns zu sich zu nehmen und wir verkündigen das immer wieder. Und das möchte dir Hoffnung geben, das möchte dir Zuversicht geben. Gott möchte kommen in dein Leben und dir helfen, auch diese Spannung aufzulösen, indem er sagt, das Beste kommt noch. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen, welches Spannungsfeld du gerade erlebst. Ich muss sagen, manchmal haben mich diese Spannungsfelder fast umgebracht. Es gab Jahre, wo es darum ging, Glauben und Zuversicht zu verkündigen, obwohl alles um uns herum nicht so ausgesehen hat. Manchmal sind die Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Jürgen, wie schaffst du das, immer wieder Glauben und Zuversicht zu predigen, obwohl wir als Kirche nicht gerade in der Situation waren, wo alles so schön nach vorne ging. Und manchmal hat es mich fast zerrissen. Aber ich habe mich entschieden, ich möchte in diesem Spannungsfeld leben und bleiben. Ich möchte nicht aufgeben. Ich möchte meinen Glauben nicht opfern, nur weil meine Realität im Moment anders aussieht. Ich möchte meine Zuversicht und meine Hoffnung nicht opfern, nur weil meine Realität anders aussieht. Und auch wenn deine Realität im Moment anders aussieht, wenn Dinge nicht ganz so laufen, wie du sie dir vorstellst, ich möchte dich einladen, in dieses Spannungsfeld zu kommen. Ich möchte dich einladen, vielleicht in der Gesellschaft hineinzukommen, in dieses Spannungsfeld und nicht zu sagen, ich löse das einfach aus und ich gehe den einfachen Weg auf die Seite oder auf jene Seite, sondern ich möchte in diesem Spannungsfeld leben. Ich möchte zu unserer jungen Generation sprechen. Es ist ein enormes Spannungsfeld. Noch nie musste eine Generation mit so einer Spannung leben wie im Moment. Noch nie war es so, dass wir bombardiert wurden von Medien, von Schule, von Bildung, von allem. Und es ist so schwer, ist, dagegen zu stehen und zu sagen, wir glauben, dass Gott uns einen Plan gegeben hat. Wir glauben, dass Gott eine Idee hat. Wir glauben, dass Gott eine Ethik hat. Wir glauben, dass Gott eine Moral hat. Wir glauben, dass es gut ist, so zu leben. Es ist ein Spannungsfeld. Kann ich das auflösen? Ich kann das nicht auflösen. Ich kann nur Menschen einladen, komm in dieses Spannungsfeld. Heute Morgen möchte ich dich einladen in diesem Spannungsfeld, dass du die Gnade umarmst und dass du sagst, ich danke dir, Gott, dass du mich gnädig liebst und dass nichts und niemand mich trennen kann von deiner Liebe. Ich lade dich ein, das zu nehmen und dich darin zu baden und auf der anderen Seite zu sagen, aber Gott, ich entscheide mich, ich sündige nicht mehr, ich mache mich auf den Weg, ich will mich verändern lassen. Ich lade dich ein, mach dich auf. Ich lade dich ein, diesen Jesus so kennenzulernen, wie er ist. Er ist der Beste. Manche sagen, mit diesem Jesus kann ich nichts anfangen. Es ist der Jesus, der die Botschaft ist. Es ist der Jesus, der die Botschaft ist. Voller Gnade. Voller Barmherzigkeit. Und gleichzeitig einzuladen, komm, folg mir nach. Geh mit mir. Geh mit mir. Ich wünsche mir eine Kirche, wenn ich über eine Kirche träume, ich wünsche mir nicht eine Kirche von perfekten Leuten, sondern ich wünsche mir eine Kirche, wo Menschen Jesus nachfolgen. Perfekt werden wir nie. Wenn wir perfekt sind, werden wir religiös wahrscheinlich und denken so, ich bin gut und du bist nicht gut. Aber wenn wir alle Jesus nachfolgen in dieser Gnade, werden wir barmherzig sein mit uns selbst und mit anderen Menschen. Und so eine Kirche wollen wir sein. Wir laden euch ein, in diesem Spannungsfeld zu leben. Hier in Berlin und in Teltow. Diesem Spannungsfeld. Wollen wir zusammen beten? Jesus, das Erste, wofür wir dir danken, ist deine enorme Gnade, Barmherzigkeit und Liebe zu uns, die ohne Ende ist. Danke, dass du jede Sünde, die hier vorhanden ist, dass du jedes Fehltreten, dass du es vergibst, wenn wir dich darum bitten. Danke, dass es keine Sünde gibt, die du nicht vergibst, die du nicht loslässt, sondern dass du in deiner Barmherzigkeit, in deiner Gnade, dass du uns umarmst. Danke, Jesus. Und wir wollen uns heute Morgen entscheiden, dir zu folgen, deine Nachfolger zu sein, deine Jünger zu sein, mit dir zu gehen. Lass uns einfach einen Moment noch unsere Augen geschlossen halten. Ich möchte einfach, dass du einen Moment darüber nachdenkst. Vielleicht bist du gerade in so einem Spannungsfeld. Vielleicht bist du gerade in einem Spannungsfeld. Manchmal ist es so, wenn wir mit Krankheit zu kämpfen haben, mit Diagnosen zu kämpfen haben. Seht ihr, sowohl meine Frau als auch ich kämpfen mit einer Diagnose in unserem Leben, die unheilbar ist. Aber wir halten fest, dass Gott alles kann und Gott alles möglich ist. Amen. Bei Gott ist alles möglich. Vielleicht kämpfst du mit Dingen in deinem Leben, wo du sagst, das sind einfach Situationen, das sind Momente, die verstehe ich nicht und du bist in diesem Spannungsfeld und du sagst heute Morgen, Gott, egal wie meine Situation ist, ich bitte dich, komm und hilf mir, mit dieser Spannung umzugehen, aber ich halte fest an deiner Verheißung, ich halte fest an deinem Wort. In den nächsten Wochen werden wir uns viele Verheißungen anschauen, wir werden uns das anschauen, was Gott in unser Leben spricht, trotz des Spannungsfeldes. Aber wenn du heute Morgen hier bist und einfach Gott brauchst, dann sprich einfach ein Gebet in deinem Herzen, sag Gott, ich brauche dich. Gott, in meinem Spannungsfeld gerade jetzt, komm, Heiliger Geist. Vielleicht möchtest du umkehren, also sprich es einfach aus. Lass Gott dein Gebet hören, das Gebet deines Herzens. Aber vielleicht bist du hier und sagst, Pastor Jürgen, ich brauche diese Gnade. Ich brauche diese Gnade, die einfach so kostbar ist, so groß ist, so fantastisch ist. Ich möchte das erleben, dass ich errettet bin. Ja, ich möchte mich aufmachen, ich möchte nicht mehr sündigen, aber ich weiß, ich kann es nicht aus mir heraus. Ich möchte von innen nach außen verändert werden. Ich möchte mich auf den Weg machen, aber ich möchte diese Gnade heute Morgen annehmen. Ich möchte die Vergebung annehmen. Ich möchte wissen, dass ich errettet bin. Ich möchte wissen, dass ich ein Kind, eine Tochter, ein Sohn bin. Ich möchte wissen, dass mich nichts mehr trennt von diesem Gott. Und wenn das dein Gebet ist, dann sagt Römer 10, Vers 10, sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann sind wir seine Kinder, dann sind wir errettet, dann gilt die Gnade uns, egal was gewesen ist in unserem Leben. Und wenn du hier bist heute Morgen, sagst, das bin ich, Pastor Jürgen, das bin ich, ich möchte mein Leben Jesus übergeben, dann lade ich dich ein, kurz deine Hand zu heben, um mir das zu zeigen. Vielleicht warst du schon mal auf dem Weg, vielleicht bist du abgewandert, vielleicht bist du aus diesem Spannungsfeld rausgegangen und du merkst, du bist irgendwie auf eine Seitenspur gekommen, aber du sagst, heute Morgen, ich möchte zurück zu diesem Jesus, dann lade ich dich ein, jetzt, in diesem Moment, deine Hand zu heben und einfach zu sagen, ich brauche Jesus, danke. Noch jemand da, der sagt, ich brauche Jesus, danke. Noch jemand da, der sagt, ich brauche Jesus heute Morgen, ich brauche diese Gnade. Komm, dann streck dich aus, danke, ich sehe deine Hand. Super, danke. Sehr coole Entscheidung. Hey, wie viele sind da, die einfach sagen, ich brauche Jesus heute Morgen, ich brauche Jesus, danke, ich sehe die Hand. Super, super Entscheidung. Das ist das Größte, wofür wir uns entscheiden können. Ich möchte dir sagen, wenn du deine Hand gehoben hast oder dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben, wenn wir die Gnade annehmen, damit sagen wir nicht, wir sind perfekt. Wir sagen nicht, ab jetzt haben wir keine Probleme mehr, sondern das, was wir sagen, ab jetzt, Jesus, gehe ich mit dir. Und du bist derjenige, der mir vergeben hat. Du fängst nicht dein Leben an mit Jesus an und musst erstmal dich irgendwas, sondern du fängst mit Jesus an, vergeben, frei. Frei von Schuld. In diesem Moment, wo du gleich dieses Gebet sprichst, bist du frei von deiner Vergangenheit, frei von aller Sünde, frei von deinem Rucksack und du darfst einfach neu anfangen. Wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen. Wie wäre es, wenn wir zusammen ein Gebet sprechen? Sprecht ihr mir nach? Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist. Und ich stehe jetzt auf zu einem neuen Leben mit dir. Das Alte ist vorbei und das Neue beginnt jetzt. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.